Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1, das ist der Treffpunkt mit dem Dani Forler. Ich bin unterwegs am Spazieren vom Hauptbahnhof Zürich Richtung schlossähnlichem Anwesen hier beim Platzspitz. Hier vor mir ist das grosse Gebäude, das Landesmuseum, ein Bauwerk, 100 Jahre alt. Und auf dieser Seite, wo ich jetzt gerade zulaufe, befindet sich der sogenannte Bahnhofflügel, der mit grossem Aufwand in den letzten 4 Jahren neu saniert worden ist. Hier hinter diesen dicken Mauern, klatsch, klatsch, hinter diesen dicken Mauern befindet sich die prominente Säulenhauen und Traumeshauen. Lange Zeit hat man wegen Einsturz gefahren, hier gar nicht mehr reingehen können. Jetzt ist, wie gesagt, alles frisch saniert mit neuen Ausstellungen. Man kann sich das wahrscheinlich so vorstellen wie eine Wohnung, wo frisch bezogen und eingerichtet wird. Die Ausstellungen bekommen in diesen Tagen noch den letzten Schliff. Am Samstag, 1. August, geht die Türen für das Publikum auf. Und mir hat gelegen, heute ganz exklusiv schon mal reinzuschauen und den neuen Glanz vom Landesmuseum zu bestaunen. Schön, wenn ihr auch mit dabei seid auf dieser Tour im heutigen Treffpunkt.
Plans. Well, I lived my careless life from day to day. I drank whiskey with the devil all the hours, when Jesus wasn't there to show me the right way. I never had big hopes of settling down. Well, I packed my bags and set up with Uncle Sam. Through the years I saw a lot of different places. Then I lost my restless heart in Birmingham on the day I met you, Ray. Blue-eyed girl with long black hair was standing at the front porch there. Said hello, my world stood still, and heaven seemed a little closer. The day I met Joanne, I learned how sweet true love can be. She brought out the best in me. I try to be a better man since the day I met Joanne. Her smile was like the smile of Mona Lisa. Every time she looked at me, I melted like ice. Her voice was like the sweet voice of an angel. When she touched me, it was like I'm paralyzed. A kiss of hers refreshing like the ocean. When we made love, I thanked the Lord for being her man. When she was laying in my arms, I heard her heartbeat, and my mind drifted away where it began. On the day I met you, blue-eyed girl with long black hair was standing at the front porch there. Said hello, my world stood still, and heaven seemed a little closer. The day I met Joanne, I learned how sweet your love can be. She poured out the best in me. I try to be a better man since the day I met Joanne. Girl, so from down poor, comes running through the front porch door. Says, Daddy, I saw Mommy in the sky. And as I see my daughter standing there, I cried to heaven, it ain't fair. You took her home before our time had come. The day I met Joanne, sweet true love can be. She brought out the best in me. I try to be a better man since the day I met Joanne. She left the void, I feel so blind. I never get her off my mind. It hurts. felt so much I can't get over. The day I lost Joanne, she bought me a little girl. Now I take care of my sweet pearl, try to do the best I can. Since the day I lost Joanne,
live aus dem Landesmuseum Zürich, der Treffpunkt auf DRS 1. Ich bin hier jetzt gerade im Eingangsbereich vom Bahnhofsflügel. Es wird hier immer noch gewerkt. Es sind Handwerker, die unterwegs sind. Es wird gestrichen. Es schmeckt nach frischer Farbe. Es wird der letzte Schliff gemacht. Der Bahnhofsflügel, wo wir hier drinnen sind, der ist jetzt frisch saniert worden. Und zwei neue Dauerausstellungen sind parat. Der Countdown läuft. Und ich habe jetzt hier Platz genommen auf der Stege hier, gerade beim Haupteingang, beim Foyer zur Ausstellung. Und zwar sitzt hier bereits mein erster Gesprächspartner, der Direktor, der Andreas Spielmann. Der Spielmann, der Countdown läuft noch 5 Tage eigentlich, am Samstag, Tag der offenen Tür, zu der Wiedereröffnung. Wie angespannt ist jetzt die Stimmung hier in diesem duftenden, nach Farbe schmückenden Gebäude?
Ja, je näher man an die Vernissage ankommt, umso nervöser wird man. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Jetzt darf nichts mehr kaputt gehen. Wenn vorne etwas kaputt gegangen ist, hat man noch Zeit gehabt, irgendwie wieder ein Reserveglas nachzubestellen. Wenn jetzt etwas kaputt geht, ist fertig. Dann ist es einfach nicht parat für die Vernissage.
Es ist ganz wichtig, dass es nicht eine Nervosität gibt, oder? Dass die Leute schön ruhig bleiben. Sie sind das bis jetzt?
Ja, man achtet darauf, dass jetzt ein bisschen, dass das nicht mehr ein Rohbau ist, dass die Leute jetzt vorsichtig durch den Ausstellungsraum laufen, dass wenn sie sich umdrehen, schauen, was ist hinter einem und so weiter. Es ist nur eine Baustelle, aber eben die Objekte sind alle drin und jetzt muss man vorsichtig sein.
Und wenn die Leute jetzt anschauen, machen sie das ganz sanft? Ich glaube, die Finken müssen sie also schon nicht gerade anlegen, so wie das in den Einfamilienhäusern der Fall ist, wenn sie dann mal eingerichtet sind. Als ich vorher dort zum Landesmuseum gelaufen bin, vom Bahnhof her, habe ich mich gefragt, warum eigentlich der Standort Zürich fürs Landesmuseum?
Ja, das ist über 100 Jahre her, wo das entschieden worden ist. Man hat mehrere Standorte zur Evaluation gehabt.
Die Berner wären auch bereit gewesen, oder?
Berner wären sehr stark bereit gewesen, auch Basler und Luzerner. Und am Schluss haben die Zürcher, heute würde man das in der politischen Ökonomie Stimmentausch nennen, zum Schluss haben die Zürcher nicht ungeschickt mit ein paar katholischen Kantonen zusammengespannt, haben dafür da oben eine katholische Kirche gebaut und am Schluss ist das Landesmuseum in Zürich gelandet.
Und Reaktionen von der Hauptstadt Bern?
Sie haben ein eigenes Museum gebaut, was heute äußerst erfolgreich ist und letztlich ist es ein Gewinn für die ganze Schweiz, dass es sowohl das Historische Museum in Bern gibt, wie auch das Landesmuseum.
Was hat, wenn wir jetzt ein bisschen zurückgehen in der Zeit, also vor 100 Jahren hat er gesagt, was hat in der Entstehungszeit der Bau vom Landesmuseum in Zürich hier ausgelöst in der Gesellschaft? Was hat man darüber geredet?
Er ist sehr erfolgreich gewesen. Also, man hat ihn sehr gut angenommen. Es ist über die Landesgrenze aus als grossen Erfolg gefeiert worden. Und zwar einfach, weil sie den Zeitgeist, der dann allerdings relativ bald vorbei war, damals gut verwünscht haben. Nämlich so die Wehrhaftigkeit hat man im Vordergrund gestellt, die Gemeinsamkeit. Der Bundesstaat hat es noch nicht sehr lange gegeben. Und dann hat man einfach auch nach aussen wollen signalisieren, wir sind eine Einheit und wir können uns wehren im Falle des Falles. Und dann der Historismus, der ist natürlich ästhetisch sehr auf grossen Anklang gestossen.
Apropos Einheit, wenn man heute das Gebäude anschaut, sieht es nicht sehr einheitlich aus. Es ist auch mehrfach verändert worden. Böse Zungen sagen immer ein bisschen zu den Ungunsten mit diesen Renovationen. Was für Sachen hat man jetzt bei dieser Sanierung hier wieder verändert, damit sich das eben dann auch positiv auswirkt für die Architektur?
Wir haben versucht, das, was damals der Historismus hat wollen, wiederherzustellen. Und zwar machen wir das in verschiedenen Etappen. Es wird der Westflügel, also ein Flügel geben, wo man wieder so das Museum darstellt, wie man früher ein Museumsverständnis gehabt hat. Nur das können wir natürlich nicht durchgehend machen. Und deshalb haben wir die schönen, prominenten Ausstellungsräume wie die Ruhmeshalle, Säulenhalle wieder frei gemacht. Da hat man in den 50er Jahren Zwischenwände gebaut, hat es parzelliert, nicht zum Vorteil der Räume. Das ist jetzt alles wieder offen und dort zeigen wir unsere Dauerausstellung.
Also, dass die dort rausgeräumt haben, die Wängli rausgenommen haben, das ist eigentlich der wichtigste Eingriff oder Sanierung, kann man das so sagen?
Nein, der wichtigste ist der, der nicht sichtbar ist. Dass wir jetzt nämlich wieder viele Leute reinlassen können und dass wir wieder schwere Objekte aufbauen können.
Dass es sicher ist, oder?
Genau, vorhin hat nämlich die Böden nicht mehr gehabt, weil das Haus hat man von der Substanz her 100 Jahre lang nie saniert.
Am 1. August, ich habe es gesagt, ist Tag der Wahrheit und Tag der offenen Tür, Wiedereröffnung. Auf was seid ihr jetzt besonders stolz? Was kommt in besonders tollem Glanz daher fürs Publikum?
Ich glaube, wir sind vor allem ein bisschen stolz, dass man wieder die Schweizer Geschichte erzählt. Und zwar, dass es mindestens jetzt ein Museum in der Schweiz gibt, wo den Einblick gibt, einen umfassenden Einblick in die Schweizer Geschichte von den Ursprüngen bis heute eben auch, das ist ganz wichtig, bis in die Gegenwart. Dass man das überhaupt wieder sehen kann, sei das für die Schulen oder sei das auch für Ausländer, das ist uns ganz wichtig gewesen und das ist eine ziemliche Anstrengung gewesen, wo wir nur 2,5 Jahre Planungszeit uns gegeben haben und dass das jetzt wir hoffen, das ist noch nicht so weit, voraussichtlich könnt, wie geplant, es dann eröffnen, das würde uns stolz machen.
Das heisst, es ist noch nicht ganz sicher, ob es alles fertig ist, bis ins letzte Detail. Ja, nur vor dem Tag gesehen, es gibt noch gewisse Absperrungen offenbar.
Richtig, also wir wissen natürlich dann jetzt ganz genau, was noch fehlt, wenn wir durch die Ausstellungen durchlaufen. Sie sehen es jetzt vielleicht schon nicht mehr so, weil doch, würde ich mal sagen, 96% steht. Aber die Lücken, die sehen wir sehr genau. Vor allem schauen wir die seit 4 Wochen an und denken immer, aber jetzt müsste es doch endlich gefüllt sein, die Lücke.
Nein, Herr Spielmann, doch kann ich euch beruhigen. Bei 96% sehen wir immer 100. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und noch eine gute Woche jetzt bis zur Wiedereröffnung.
Ganz herzlichen Dank.
Ja, und wir haben heute, wie gesagt, exklusiv Besuchsrecht zu den neuen Ausstellungen vom Landesmuseum, die in diesen Stunden noch so richtig rausgebützelt werden. Ich darf euch mitnehmen in die altehrwürdige Ruhmeshalle. Gerade als nächstes.
J'hésite, je sais bien que peu t'importe si je vis ce chagrin, ma peine ne pourra pas cesser demain. C'est pour elle que tu rêves, c'est pour elle que tu ferais n'importe quoi et des mots sur tes lèvres seront comme velours pour effleurer son âme. Tout ça, je l'ai vécu avec toi. Et je te retiens. Tu me manques et le temps s'arrête là. Tout ce que tu as. Sentir près de toi, même si oublié.
DRS 1 live aus dem Landesmuseum Zürich. Vor 100 Jahren ist der imposante Bau beim Bahnhof Zürich eröffnet worden. 100 Jahre später hat man das Haus jetzt das erste Mal umfassend saniert und den heutigen Anforderungen angepasst. Wir haben es vorher gerade vom Direktor selber gehört, damit das alles auch wieder ganz sicher hat und hundertprozentig sicher ist. Nicht nur bautechnisch und architektonisch, sondern auch mit neuen Dauerausstellungen. Alles frisch geliftet sozusagen. Jetzt bin ich unterwegs mit der Erika Hebise. Sie ist Ausstellungskuratorin von der Ruhmeshalle, wo wir uns jetzt drinnen bewegen, wo die Ausstellung Geschichte Schweiz präsentiert wird. Frau Hebise, sagt jetzt, wie fühlt ihr euch jetzt so die ersten paar Besucher, die vorab schon mal reinschauen dürfen, hier die Tür zu führen? Ist das für euch aufregend oder ist das noch gar nicht so ein Thema?
Oh, das ist spannend. Es ist schön jetzt zu sehen, dass es doch, glaube beflügelt, oder mich beflügelt, dass andere finden, ah, das ist interessant, wie das zusammengeht. Und das ist also wie das Hauptteil, oder? Dass wir wollen Sachen in Verbindung bringen. Wir tun Geschichten erzählen, aber so, dass man von ganz vielen Orten verschiedene Geschichten kann sehen, indem man die Sachen zusammenbringt. Mode mit einem Wandteppich, wo beides zu Frankreich ist. Aber eine Spannung gibt zwischen, was war vor der Revolution und was war nach der Revolution.
Am Samstag geht es los. Habt ihr ein bisschen Lampenfieber?
Ja, schon, aber mit einem guten Gefühl. Also ich freue mich jetzt, dass es endlich losgeht. Während wir vorher immer das Gefühl haben, also wir haben viel zu wenig Zeit, dass wir alles unter einen Hut bringen. Aber jetzt ist es gut, jetzt muss es auch losgehen.
Die Ruhmeshalle, in der wir uns hier drinnen befinden, kommt in ihrer ganzen Pracht und Grösse voll zum Zug. Mitten drinnen ist hier mit tannigem Holz ein Holzrampiboot, wo wir im Moment hier dran rauflaufen. Was bedeutet der Aufstieg hier, wo wir jetzt gehen?
Mit dem Aufstieg, wo wir gerade laufen, das ist zwischen Helvetik und Verfassungsreform. Zwischendrin kommen wir an der Bundesverfassung vorbei. Und da wollen wir schon sagen, das war ein Aufstieg unter dem Motto «Mehr Demokratie wagen». Also man hat immer wieder angesetzt, aber die Ruhmeshalle hat ja den Titel «Durch Konflikt zur Konkordanz». Das heisst, es ist nicht ein Aufstieg, der einfach nahtlos geht. Es ist mehr Spirale. Aber das sieht man erst auf den zweiten Blick. Zuerst ist es mal einfach eine Flucht, wo man die Geschichte auch so erzählen
wollen. Und es gibt sowieso viele zweite Blicke. Also ich kann hinschauen, wo ich will, sogar am Boden. Wenn ich jetzt hier durch das Glasloch, sage ich jetzt, schaue, dann sehe ich nachher hier unten den Napoleon. Was hat der Napoleon mit der Schweiz und ihrer Demokratie zu tun?
Er ist da im Bereich der Helvetik und er ist ein wichtiger Mann, zuerst mehr im Hintergrund im Sinn von mehr Demokratie versuchen. Und nachher dann aber, wo die Helvetik scheitert, ist er der, der den Karren wieder aus dem Dreck zieht. Also Mediationsverfassung ist sein Werk. Uns ist wichtig, dass man immer wieder den Blick nach außen und Wirkungen von außen nach innen auch darstellen
können. Laufen wir doch hier ein bisschen weiter rauf. Den Weg von der Demokratie, hier vorne sehe ich eine Art ein Zimmer mit grossen feudalen Sesseln, die beschnitzt sind. Und es hat noch ein bisschen Plüsch drauf von weitem. Man sieht es immer so aus. Es ist nicht Plüsch, es ist Leder. Wahrscheinlich.
Ich glaube nur Leder, auch im Original. Und das Feudal ist natürlich ein völlig falsches Stichwort. Trotzdem.
Na gut, jetzt wenn man es so sieht, ist es nicht so.
Es ist ein nachgestelltes Bundesratszimmer. Wir haben es rekonstruiert. Und der erste Eindruck, den wir mit dem möchten gewinnen oder vermitteln, ist das Kollegialitätsprinzip. Also, dass das halt ein Spezialfall ist, dass da 7 regieren. Wir haben oben dann auch die Bilder von den Nachbarländern, wo man die Regierungen zeigen. Das ist ein Unterschied. Ob dort einer sitzt, der Sarkozy.
Dort haben wir den Sarkozy, und der ist dann wirklich feudal daheim, eben, oder?
Dort wenn ich gerade im Spital ist. Er ist doch noch ein bisschen königlich in seinem Büro, wo er von dort aus er regiert. Und da finde ich ganz einen schönen Blick auch von diesen Bundesratstisch aus zum Schulpult, wo sehr ähnlich ist. Also die 7 sitzen da am Pult, am Präsidentsinn ist ein bisschen grösser, aber so schön geordnet und eben von der Haltung her ist der Tisch, wie man sehr im 19. Jahrhundert
noch gar nie aufgefallen, dass die Tische sehr ähnlich sind wie die Schulpult, wo wir dran gehockt sind. Jetzt an dieser Stelle möchte ich einen weiteren Besucher von der Ausstellung vorstellen, den ich heute Morgen auch hierher eingeladen habe. Er kommt aus einem ganz anderen Bereich von Ausstellungen. Er ist Geschäftsführer vom Mystery Park Interlaken, der immer noch offen ist, muss man sagen. Guten Morgen, Marcel Meyer. Ihr seid jetzt hier gerade mal in diesem Bundes rotes Zimmer gewesen, seid mal hergehöckelt an den Platz vom Bundespräsidenten. Habt ihr das Gefühl, jetzt, die seid in einem Bundesratszimmer, wenn ihr hier in dieser Ausstellung herhockt?
Natürlich die Materialien und all das natürlich nicht das vermitteln, aber rein der Gedanke von, da sitzen sieben und müssen über das Gleiche diskutieren, da stellt man sich schon ziemlich schwierig vor.
Was fehlt eurer Meinung nach, wenn ihr es jetzt kritisch betrachtet? Gibt es so etwas?
Kritisch betrachtet ist natürlich, man will den Originalpult sitzen, man will dort sitzen, wo der Töl Vogi und seine Freunde gesessen ist und nicht an einer zwar publikumstauglichen Konstruktion, aber natürlich nicht Originalzustand.
Aber Original ist nicht gut möglich, oder?
Wir haben einen in der Mitte wenigstens, das eine Stück, das eben schon mal ausgewechselt haben, und auf der anderen sitzen sie eben nach wie vor. Also das ist durch Museum, kann ihnen das ja nicht unter dem Füdli wegziehen, sondern so muss man sich um Objekte bewerben und man kommt sie über dann, wenn sie auch zu Hause sind.
Aber ihr habt jetzt nicht das Gefühl, Herr Meier, die sind wirklich in diesem Bundesratszimmer?
Das ist ja fast nicht möglich, das Gefühl zu vermitteln. Ich glaube, die Frage ist, was hat das Publikum für eine Erwartungshaltung, wenn es kommt? Hat das Gefühl, ich sehe jetzt wirklich das Bundesratszimmer, oder weiss es, dass ich da in einen Ort herkomme, wo ich das einmal ein bisschen nachempfinde? Ich glaube, die Erwartungshaltung ist ganz entscheidend.
Denkt ihr, fesselt so etwas ein Familienpublikum?
Ist die Familie das Publikum, dann fesselt es nicht, nein.
Was sagen Sie dazu, Frau Hebise? Die Familie müsste eigentlich das Publikum sein, oder? Wo die da anvisieren.
Das ist sicher eins für unser Zielpublikum, aber wir tun natürlich nicht über einfach den reinen Erlebnischarakter funktionieren, sondern wir haben etwas zwischen ein Erlebnis schaffen, aber immer auch ein Lernort sein. Und was mir ganz wichtig ist, das Museum ist wie ein Ort, wo man oben runterkommen kann und langsamer werden. Und durch das hat es eine Stimmung und eine Atmosphäre, wo man sich eben auf so Rekonstruktionen einlädt. Und dann wird es spannend, dass es nicht genau das ist, was man meint, was wirklich ist.
Ein Punkt, der mich noch interessiert, ihr habt hier über dem Bundesratszimmer, dem fiktiven, die Decke abgesetzt. Warum das?
Dass man nicht meint, dass man im Bundesratszimmer oder nicht das Raumgefühl hat von einer Kathedrale. Weil jetzt stehen wir ja in der Ruhmeshalle und wir haben die Decke, die ist auf der Höhe vom wirklichen Bundesratszimmer und die markiert auch die Größe vom wirklichen Bundesratszimmer.
Jetzt möchte ich mit euch noch schnell hier runtergehen bei dem Rad, wo wir dran vorbeigelaufen sind. Das ist ja so ein grosses, riesengroßes Rad, wie ein Turbinenrad, und da drinnen sind verschiedene Objekte ausgestellt. Ich sehe zum Beispiel das Heidi, ich sehe Kuhglocken, ich sehe, warte, man schnell ein bisschen runter. Das Matterhorn steigt man gerade, also ein Postauto, ein Alphorn, also lauter so ganz typische Schweizer Mythen, könnte man fast sagen, oder? Was ist das für ein Rad?
Das ist ein Mythenrad und wir wollen hier ein Ensemble versammeln, wo nicht jedes Einzelne muss die ausführliche und erschöpfende Geschichte erzählt werden, sondern die zusammen, die treiben etwas an, wo man nachher in der Vitrine die Geschichte rekonstruiert überbringt. Sie haben Geschichtsbilderprojekt vor allem vom 19. Jahrhundert und da stehen wir da, wo der Nationalstaat gebildet worden ist. Und das Rad rollt ja dann auch, wenn eröffnet ist. Und das ist wie ein Müllerad, das die Geschichte immer wieder neu erfindet auch.
Also wo unser System auch antreiben sogar.
Auf jeden Fall Geschichtsbilder, wo, was wir meinen, wer wir sind aufgrund von unserer Geschichte.
Marcel Meier, was sagen Sie dazu?
Das ist wunderschön. Das erste, was ich gefragt habe, ist, ja, treten das nicht, oder?
Wie das ist jetzt eben noch nicht angelogen. Wir sind erst am Montag, am Samstag läuft die Maschine.
Und das ist, ich glaube, das ist eine schöne Inszenierung. Die Frage ist auch da natürlich immer wieder, wie interagiert es nachher mit dem Publikum?
Ja, gut, das Goldvreneli leuchtet so fest.
Das sollte man fast mitnehmen.
Aber es ist natürlich schon so, dass sehr wenig ist angeschrieben. Es hat keinen Text drauf. Es sind Bilder, es sind Darstellungen, die für sich sprechen.
Absolut. Ich glaube, die Mythen sprechen alle für sich. Oder der eine kennt Heidi besser, der andere das Goldvreneli, der Banker oder der ehemalige Banker. Und ich glaube, da muss man auch nicht alles immer wollen wissen. Ich glaube, es ist ja immer so ein Rosinenpicken. Die einen sehen das, sie sehen das andere. Und wichtig ist, dass Besucher wieder kommen, dass zwei, drei, vier Mal kommen und immer wieder ein Stück mitnehmen.
Die sind ja hier auch im Mystery Park, probieren dir ja auch Illusionen zu vermitteln, sich irgendwie, ich weiss auch, in eine Pyramide zu glauben oder so. Aber geht denn das? Versteht man das so, ohne Text? Ihr habt ja dann auch noch Kopfhörer. Ihr habt keine Kopfhörer, die irgendwie betroffen hat, oder?
Aber es wird einem ja alles noch erklärt, wenn man will. Also die einen können einfach das abholen, was mit dem Hüterrad anklingt. Und mit null Wissen kommen höchstens die japanische Touristin, aber die kennt auch Heidi. Die hat sich auch schon... Und da oben, wenn man dann da oben durchläuft, kommt man Erklärungen über zu jedem einzelnen Element. Also, das ist wieder so der Verschnitt zwischen ein Erlebnis bieten, einen Erfahrungsraum öffnen und gleichzeitig die Möglichkeit, etwas zu lernen, zu bieten.
Ja, wir haben die Erfahrung gemacht, lesen tun die Leute gar nicht. Ob klein, ob gross, ob alt, ob jung. Wir haben die Kopfhörer in 12 Sprachen, die extrem helfen, die ganze audiovisuelle Kommunikation. Und wir haben natürlich den Unterschied so zu einem Museumsbetrieb, können wir die Leute zum Staunen anregen. Wir können sie immer hinterfragen. Wir müssen ihnen nicht Originalstück zeigen, die unheimlich teuer sind und extrem faszinierend, sondern wir können wirklich mit Themengeschichten fahren. Und das haben natürlich einen Vorteil in der Interaktion mit dem Publikum.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wenn eine Japanerin das Heidi sieht, dass das so zum Staunen anregt und mindestens ein Viertel neben Heidi wird gehen. Wir müssen einfach wieder warten, bis das Rad wieder am richtigen Ort ist, um das Viertel zu finden. Der Weg von der Demokratie, den wir hier über die Rampen laufen, hat aber auch eine Art Unterwelt mit Schattenseiten. Und dorthin steigen wir ab. Gerade anschliessend hier im Treffpunkt auf der RS1.
If she's coming home by one, she really didn't stay gone too long. If she's coming home by two, it still is early so I won't get blue. If she's coming home by three, I know she knows that's where she wants to be. If she's coming home by four, I guess I'll be waiting next door. I won't worry, I won't call, as long as she is coming home at all. I won't worry, we're hand in glove. There is still enough time for love, oh. Well, I don't wanna fall asleep tonight. I know that she'll be coming back. If she's coming home by five, well, I'll pull off a dance and start to chive. If she's coming home by six, well, you can bet that girl is in it for kicks. If she's coming home as late as seven, well, this is really late, but it's better than, let's say, 11. If she's coming home as late as eight, I don't know what the heck I'm gonna do. I guess I'll just wait. If she's coming home by nine, well, I will still be feeling fine. If she's coming home by ten, then at least I know that's when. Oh, well, I don't wanna fall asleep tonight. I know that she'll be coming by the early.
Live vom frisch renovierten Landesmuseum Zürich. Das ist der Treffpunkt auf DRS 1. Gerade zwei neue Dauerausstellungen werden am 1. August hier eröffnet. Wir befinden uns jetzt hier in der Ruhmeshalle, wo die Geschichte Schweiz präsentiert wird. Und vom Weg von der Demokratie, den wir vorher über eine Rampe bis ins Bundeshauszimmer gemacht haben, steigen wir jetzt ab
in die Unterwelt sozusagen, bei diesem Abstieg an unserer Seite ganz gross da, ein Schweizer Bürger, der zum Soldat wird, wenn das Land bedroht wird. Was ich hier überdimensional gross sehe, ist eine Gipskopie von Hans Brandenberger, seiner Monumentalplastik Wehrbereitschaft, geschaffen anno 1939 für die Lande. Im oberen Teil sieht man mit der Heldenbrust. Und jetzt gehen wir entweder die Stegetür ab, unter die Gürtellinie von diesem Soldat, oder man kann hier auch, und das ist das, was ich jetzt mache, meine Gesprächspartner gehen die Stegen ab und ich gehe hier so in ein Aluminiumrohr rein. Und das ist ein Rutschspann, den ich jetzt nehme hier in die Unterwelt ab. Und jawohl! Das geht aber die Notifik, hey, hallo. Und da bin ich jetzt auch so in der Unterwelt, gibt gerade Schweißperlen auf die Stirn. Und da ist jetzt auch wieder die Erika Ebis und der Marcel Meyer, wo ich mit ihnen durch die Ausstellung gehe. Eben Unterwelt habe ich angesprochen. Ich sehe hier gerade am Boden Kriegsbilder, ein Film, der läuft, Schwarz-Weiß-Film. Was wird da alles thematisiert, Frau Ebis?
Also wir sind ja im Untergrund in einer Art Luftschutzkeller. Und das ist halt der Unterbau von dieser Holzrampe, die konstruiert worden ist mit freigelegten Leitungen oder nicht verbauten. Und es gibt ein Gefühl von Luftschutzkeller. Das ist uns wichtig. Das ist sicher etwas, was man mit Krieg in der Schweiz verbinden kann. Gleichzeitig aber wieder das, was Sie darauf hingewiesen haben, der Ausblick. Das sind nämlich Schlachtfelder rund um die Schweiz herum im Ersten Weltkrieg. Wir haben zwei Bereiche, den Ersten Weltkrieg und den Zweiten Weltkrieg. Und es ist immer so eine Abfolge von Bedrohung als Gefühl, als reale Knappheit als ein Thema und so das Ringen um Neutralität. Im Zweiten Weltkrieg dann aber auch die Flüchtlingspolitik, wo ein ganz wichtiges Feld ist.
Das sind ja wahnsinnige Themen, oder? Wie schafft ihr das jetzt, all die Themen, Krieg, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Flüchtlingsproblematik, möglichst einfach darzustellen? Kann man so ein komplexes Thema überhaupt einfach darstellen? Kann man dem einfach denn noch gerecht werden?
Ich glaube, man kann dem schon gerecht werden, weil man nicht immer die ganze Geschichte erzählen muss, sondern man muss wie Punkte setzen. Und ich glaube, das ist uns auch gelungen, indem man wirklich sagt, welches sind denn die Punkte? Oder? Es ist Aktivdienst, was sicher ein wichtiges Thema ist. Das machen wir mit dem Mobilisierungsplakat und auch der General, der präsent ist über seine Mütze in beiden Kriegen. Und es ist nachher die Neutralitätsdebatten, die im Ersten Weltkrieg vor allem rund um den Röstigraben, wer ist für wen und fühlt sich eher wo hingezogen. Und eben dann Knappheit. Flüchtlingspolitik ist sicher quasi das heisseste Eisen, auch weil es noch so präsent ist in den Köpfen. Aber auch dort, man muss halt Punkte setzen und man kann etwas voraussetzen, aber mit diesen vier Punkten, die man etwas setzt, glaube ich, sind wichtige Zusammenhänge präsent.
Die Frage an Marcel Meyer vom Mystery Park. Viele Leute mögen ja diesen Teil von der Schweizer Geschichte eigentlich nicht mehr hören. Würdet ihr jetzt als kommerzieller Ausstellungsmacher die Finger von solchen Themen lassen?
Es ist ein schweres Thema, das ist ganz klar. Es hat in einer kommerziellen Ausstellung weniger Berechtigung, viel weniger Berechtigung als da, weil in einer kommerziellen Ausstellung, wo der Mensch kommt in der Freizeit, wo das Vergnügen primär, und sobald das Thema schwer ist, ist es ganz schwierig, das Vergnügen zu vermitteln. Wir wollen, dass die Leute bei uns freudestrahlend am Abend rausgehen, wie sie, wenn sie zur Rutschbahn auskommen. Das ist unser Ziel. Und da wollen wir natürlich viel mehr Lerninhalt vermitteln, was auch richtig ist.
Aber da muss ich sagen, das ist jetzt aber noch eine ganz gute Idee mit dieser Rutschbahn, wo man eben, ich bin selber jetzt ja Freude gehabt, weil das jetzt definitiv dort abgegangen ist. Man kommt freudestrahlend hier unten an und zack, oder, kommt der Hammer. Zack, kommt auch das Schreckliche. Oder? Das ist schon die Idee. Ja?
Es ist ja dann aber, ich meine, es ist eine Schweizer Perspektive und es ist nicht ganz so schrecklich. Und trotzdem wollen wir ja auch ein Publikum ansprechen, das nicht in der Schweiz aufgewachsen ist und wo da auch einen Teil von einer Geschichte kann abholen, wo man vom Ausland her wahrnimmt. Und das Atemlose hier unten ankommen, ist vielleicht, nimmt das schon ein bisschen vorweg. Wir können euch noch nicht alles erzählen, sondern wir können euch auch hier nur ein paar Punkte setzen.
Aber es gibt schon noch Schreckliches. Also das Thema hier vorne zum Beispiel, Hexenverfolgung,
Es ist ja auch so eine dumpfe Atmosphäre in diesem Holzbau. Also da sehe ich jetzt da vorne eine Scheiterbiege. Können wir da durch überhaupt? Also können wir da schnell unten durch, dann die Abkürzung. Scheiterbiege, also eben Punkt Hexenverfolgung. Wie wichtig, denkt ihr, ist das, Herr Meier, dass man so etwas auch anlängen kann?
Ich bin am Anfang in den Raum hineingekommen, zuerst das Holz angelangt. Das ist für den Menschen ganz wichtig, dass das audiovisuelle Feedback und das haptische Feedback und der Geschmack ist extrem angenehm. Und man nimmt Geschichte automatisch intensiver wahr, wenn man sie mit allen Sinnen erleben kann. Das ist ja so.
Und wie weit seid ihr da gegangen? Da ist ja auch die Frage, wie weit kann man gehen mit dem ganzen Schrecklichen, oder? Wo sind die Grenzen? Das meine ich.
Ich weiß gar nicht, ob es da Grenzen gibt. Es ist eine Frage von Überlieferung. Also wenn man es konkret
Grenzen macht, zum Zeigen, meine ich.
Ja, man hat keine Gruselgeschichten überliefert. Man hat sie aufgeschrieben. Aber was mir an Bildern zeigt, ist letztlich die Verbrennung von dieser Hexe, die aber wie ein Comic ja zeigt, ein Comic aus dem frühen 16. Jahrhundert, wie es dazu kommt, dass am Schluss die Frau dann als Hexe verbrennt wird. Aber für heutige Augen ist ja das vergleichsweise harmlos.
Also der Comic funktioniert auch in euren Augen, Herr Meier?
Absolut, dass so Bildergeschichten funktionieren. Man nimmt es nicht mal so tragisch wahr. Die Auflösung ist nachher gut, dass also das funktioniert. Also eine kommerzielle Ausstellung zu machen, wie das Thema noch viel dramatischer natürlich inszenieren. Weil die Leute das schudern, das wollen sie ja. Ohne dass man sagt, ist alles böse. Aber sie wollen so zumindest ein Teil der Geschichte sein. Das ist wichtig.
Aber das ist ja vielleicht schon schudern genug, wenn man das Holz sieht, das anlenkt, das schmückt und sich nachher das vorstellt, was da passiert ist. Wie ist das eigentlich, Frau Hebise, wenn jetzt die Ausstellung aufgeht und da die ersten Leute durchgehen, werden ihr da hinten dran, hinter dem Vorhang vorgückeln und schauen, wie die reagieren?
So direkt nicht, aber wir haben schon ein System, dass wir Feedbacks versuchen abzuholen, dass die Leute, die Aufsicht machen, das am Eingang, dass wir das in einer Art Hüttenbuch auch sammeln, was an Feedback kommt. Aber nicht, wir gehen nicht die Leute belauschen, sondern das, was sie uns freiwillig erzählen wollen.
Sowohl der Marcel Meier wie auch vom Mystery Park, wie auch die Ausstellungsmacherin und Macher vom Landesmuseum wollen ja eins gemeinsam möglichst ein breites Publikum ansprechen und was dazu da alles gebraucht wird, was da sie brauchen aus dem Trickkistchen. Darüber reden wir noch ein bisschen weiter, gerade als nächstes hier im Treffpunkt auf dem Eis.
Das ist der Treffpunkt hier auf DRS1 unterwegs im neu sanierten Bahnhofflügel vom Schweizerischen Landesmuseum Zürich. Wer setzt so eine Ausstellung wie die Geschichte Schweiz eigentlich um? Dazu gibt es den Beruf des Szenografs. Der Tristan Kobler ist so ein Szenograf, der Szenograf von dieser Ausstellung hier. Und ich möchte jetzt ein bisschen von ihm noch Einblick bekommen in das Handwerk. Herr Kobler, wenn ihr jetzt so einen Auftrag habt, Was stellt ihr euch für ein Publikum vor? Denkt ihr überhaupt das Publikum?
Ja, vor der Gründung, ja. Ich stelle mir immer das, nicht einmal das Publikum selber, ich stelle mir vor, wie kommt jemand zur Ausstellung raus. Ist er euphorisch, so wie nach einem wilden Film, oder ist er depressiv? Je nachdem, was wir erreichen wollen, sagen wir, wie steuern wir das Publikum überhaupt? Steuern? Da haben wir natürlich das Problem, dass vom ahnungslosen Tourist, vielleicht ein Japaner, der knapp noch Englisch kann, da reinkommt, oder ein alleswissender Geschichtslehrer. Also wir haben eine sehr breite Spannweite.
Ein riesen Spagat, muss man sagen, den ihr hier machen müsst, für das Publikum zu erreichen. Was ist es denn für ein Gefühl, das man haben soll, wenn man rausgeht? Auf was habt ihr euch hier geeinigt?
Man sollte ein bisschen mehr verstehen von der Schweizer Geschichte. Ich glaube, man sollte ein relativ gutes Gefühl haben. Man sollte mit mehr Fragen rauskommen, als man reingeht.
Mit mehr Fragen rausgehen, ja, als reingehen? Ist das bei euch auch so im Mystery Park? Ist das so eine Rechnung, die man macht?
Das ist unser Werbeclaim. Also lernen Sie das Staunen wieder. Wir haben natürlich mit diesen Welträtseln unheimliche Fragen, eine Fülle an Fragen, Sachen, die nicht aufgeklärt sind. Wir zeigen den Leuten, schauen die, und die Theorie gibt es. Aber das kann nicht sein. Macht deine eigene Meinung. Und unsere Leute sollen mit ganz vielen Fragen, aber dennoch natürlich positiv gestimmt wieder rausgehen.
Tristan Kobler, wir haben vorher die Scheiterbeige angeschaut, wo das Thema Hexenverbrennung ist, thematisiert worden oder wird thematisiert damit. Wir haben es als ein tolles Beispiel angeschaut, das man anlängen kann. Ist das jetzt wieder ein neuer Trend, dass man möglichst Sachen anlängen kann und nicht mehr irgendwie auf einem Touchscreen-Computerteil das rumfigurieren?
Ja, so die ganzen Hands-on-Ausstellungen sind ein Trend. Und ich glaube, die sind der letzte Zug. Ich glaube, es kommt wieder eine ganz neue Ära mit der Kraft des Exponats. Wir legen hier nicht Wert aufs Anlängen. Es gibt natürlich Holz und Konstruktionen, das kann man anlängen, sondern wirklich das Exponat, das Original, das unglaublich stark ist. Weil das kann man nur an so einem Ort erleben.
Wie ist es mit den Gerüchen? Also wir sind hier in dieser Unterwelt, habe ich vorher beschrieben. Es schmeckt noch gespässig hier um. Ist das jetzt ein Duftstoff oder hat das mit der Baustelle noch zu tun?
Das ist der Duftstoff vom Holz.
Also ein Muffigen, oder?
Eine grosse Holzkonstruktion. Ja, wir sind natürlich da in einem Muffigen Raum. Wir sind in der Folterkammer, in der Hexenverbrennung, alles bereit zum Brauchen. Wir spielen natürlich, wir tun es nicht beduften, aber wir spielen mit diesen Düften. Das Muffigen hat teilweise vielleicht auch zu tun mit der neuen Lüftung, bis die richtig durchgeputzt ist. Aber es passt ganz gut rein.
Thema Multimedia, Herr Meier, das, was wir in den letzten Jahren und was ihr auch im Mystery Park sehr intensiv betreibt, mit Filmen, mit Animationen, Computeranimationen, das ist vorbei.
Unsere Warte definitiv nicht. Wir haben da Besucherumfragen, die uns das Gegenteil sagen. Sie wollen mehr Interaktion, mehr Multimedialität. Und die Ursache ist eine simple. Unsere Kinder wachsen heute mit Gamestations zuhause auf, mit multimedialen Lernumgebungen, mit E-Learning. Für die ist das ganz normal, dass ich das zumindest zwei, wenn nicht sogar dreidimensional multimedial präsentiere.
Aber ihr habt in euch noch arbeitet, dass eigentlich, also ich habe jetzt gar noch nicht gross etwas gesehen, so Multimediales. Wir haben ein Mütterrad gesehen, das sich dreht, wo eigentlich alles ist sehr sinnlich und...
Ja, das kommt auf die Ausstellung drauf an. Wenn ich natürlich kein Exponat habe, dann muss ich auf Multimedia ausweichen. Aber wir haben das Original. Das heisst, wir können wirklich sagen, wir können das aufs Wesentliche, auf Information reduzieren. Zusätzlich ein Erlebnis soll eigentlich der Raum selber bilden, die Atmosphäre und was man da innen für Geschichte erzählt bekommt.
Gut, also da muss man sagen und doppelt unterstreichen, die Atmosphäre da innen, die ist einmalig grossartig und das ist absolut sehenswert. Die Raumeshalle, wo wir jetzt drinnen sind, jetzt kommt gerade das Luft. Aufzüglich spüre ich gerade. Jetzt haben wir gerade die Lüftung eingeschaltet, wahrscheinlich. Da ist noch nicht ganz alles fertig. Da ist noch eine Werkbank. Da gibt es noch den letzten Schliff. Am 1. August geht ja die Ausstellung auf. Wir haben es vorher von Multimedia gehabt. Ist es denn nicht so, dass in unserer überreizten und unserer überreizten Welt von Informationen und so, dass immer schwieriger wird, die Leute überhaupt zum Staunen zu bringen?
Das ist sehr schwierig und wir denken, das ist genau die Chance von einem Museum, dass sie sagen, wir müssen keine Gamestation nachbilden, sondern wir haben andere Mittel, etwas, wo vielleicht die Jungen weniger kennen, wo sie da wieder Zugang finden können. Also wo viel realer, viel haptischer, physischer, atmosphärischer ist, wo man eigentlich nicht eine virtuelle aufbaut, sondern eine virtuelle Welt, sondern eigentlich mit der realen Welt probiert, Geschichte zu erzählen. Die ist natürlich auch auf eine Art künstlich, aber auf eine ganz andere haptische Art und Weise.
als Szenograf. Herr Kobler, ist eure Arbeit jetzt fertig, wenn die Ausstellung hier am Samstag aufgeht? Oder was fällt bei euch jetzt noch an?
Ja, ich hoffe es.
Also es ist fertig. Ja,
wenn etwas nicht funktioniert, dann schaut man halt weiter. Das sieht man auch, wenn das Publikum durchläuft. Funktioniert alles richtig, so wie wir uns das vorgestellt
haben. Also das, was man vorher von der Frau Hebise gehört hat, dass da halt auch das Publikum ein bisschen befragt wird. Und je nachdem werden da dann auch noch Änderungen angebracht.
Ja klar, eine Ausstellung ist ja in dem Sinne nie fertig. Also man studiert immer wieder rum, wie kann man etwas verbessern und anders machen. Aber für mich hoffe ich, dass es mehr oder weniger fertig ist. Ich glaube, das meiste wird funktionieren.
Das wäre doch jetzt euch gönnt, ein bisschen Verschnaufpausen und zuerst mal einen fulminanten Start am Samstag, 1. August. Vielen herzlichen Dank, Tristan Kobler, der Erika Hebise, vielen Dank für die Führung hier durch die Traumeshalle. Und der Herr Meier, der Marcel Meier, den nehmen wir noch weiter, weil der Treffpunkt auf der Seite ist heute unterwegs eben in diesem neu renovierten Landesmuseum. Da gibt es unter anderem auch einen Fundus von über 820'000 Objekt. Aus diesem Fundus ist eine andere Dauerausstellung entstanden. Galerie-Sammlung. Was für Geschichten uns hier Objekte aus diesen Sammelbeständen erzählen können, das erfahren wir gerade nach den 10 Nachrichten hier auf dem Eis. Vorler auf DRS1, das ist der Treffpunkt live aus dem Schweizerischen Landesmuseum Zürich. Wisst ihr, was man im Landesmuseum alles kann sehen? Diese Frage haben wir rund ums Haus hier ein paar Passanten gestellt.
Ich weiss nicht mehr genau, was das genau bedeutet, dass es ein Landesmuseum ist. Aber mir gefällt das Gebäude sehr gut. Ich finde es cool.
Es ist einfach so Kunst, glaube ich. Kunst braucht die überall irgendwie.
Also ich weiss, dass es eins hat, aber eben, ich bin auch noch nie drin gewesen. Ja. Ich würde davon ausgehen, dass Kulturelles von Zürich so ein bisschen drin wird sein. So.
Das Museum hat zur Schweizer Geschichte, glaube ich, relativ viele Sachen. Ich glaube, so Höhlenmenschen-Ausstellung gehabt.
Für mich als Kind, ich habe immer das Schloss neben dem Bahnhof, habe ich in Erinnerung.
Gerade beim Eingang nach dem Gitter weiss ich, wo ist Kutsche gestanden.
Was ich jetzt gerade noch weiss, sind die Ritterrüstungen.
Ja. Ja, also ich weiss einfach, dass ich sie für im Winter, wo man Schlittschuhen kann. Aber innen selber bin ich noch nie gesehen, nur draussen.
Also ich weiss, dass es eins hat, aber eben, ich bin auch noch nie drin gewesen. Ja.
Es ist sehr lange her, es war mit der Schulung. Es ist einfach so Kunst, glaube ich. Sachen, die Kunst drin haben. Und Kunst braucht die überall irgendwie.
Das Landesmuseum, das klingt sehr traditionell, das Bewahrende vielleicht auch. Aber ich weiss, es hat auch ganz andere Ausstellungen drin. Es hat eine Ausstellung von Hermann Hesse. Es hat eine Ausstellung über Glauben. Es hat eine Ausstellung von Fotowettbewerb. Also es kommt mir heute sehr vielfältig vor. Oder der Name sagt, verspricht eigentlich zu wenig. Es ist mehr, als der Name sagt.
Mir gefällt es immer, darin, mich ein bisschen zu verirren in dem Landesmuseum. Man hat immer so schöne kleine Winkel in dritter Rüstung gefahren, eben schon.
Ja, am meisten interessiert mich im Landesmuseum die Wechselausstellungen. Weil das ist immer cool, es kommt immer etwas Neues und ja, geht hin.
Ja, das machen wir jetzt, wo das Landesmuseum frisch geliftet und saniert ist. Gibt es doch keinen Grund, nicht mal genauer herzuschauen, was hinter diesen dicken Mauern alles geboten wird. Bevor wir uns jetzt mit ein paar Sammlungsstücken in der Säulenhalle auseinandersetzen, treffe ich mich noch mit dem Mann, der im Moment dran ist, die Stücke richtig aufzupeppen und für eine Ausstellung zu konservieren. Gerade als nächstes.
Ris-moi, petite Marie. Je suis ton oncle vin et je vais toujours bien. Je suis ton oncle vin.
live aus dem Landesmuseum Zürich. Das ist der Treffpunkt auf DRS 1, wo wir heute Morgen die zwei neuen Dauerausstellungen schauen. Auf der einen Seite aber auch diverse Begegnungen mit Leuten haben auf der anderen Seite. Der Martin Ledergerber habe ich gerade lernen können. Er ist hier Konservator und Restaurator und ist ausgerüstet, wenn er irgendwie jetzt gerade die Dentalhygiene machen würde. Er hat nämlich so Händchen an, wie aber mit der Dentalhygienikerin. Ist das für euch jetzt einfach so die Berufsausrüstung?
Das kann man so sagen, ja. Wir tragen die Händchen, damit man die Objekte nicht verschmutzt, weil der Handschweiß kann unter Umständen recht aggressiv sein und Korrosionsphänomene auf Metallobjekte bewirken.
Am 1. August geht es hier los mit den neuen Ausstellungen. An was seid ihr mit eurem Team im Moment?
Wir sind jetzt in dem Raum, wo sich die Industrialisierung widmet, am Bestücken von der letzten Vitrine. Das heisst, wir bringen das Exponat ein in die Vitrine, die etwas speziell ist. Eine Vitrine, wo wir dort die Decke bestücken
müssen. Also gut, jetzt müssen wir mal sagen, die Vitrine, das ist einfach so ein nobler, schöner Glaskasten. Es hat nie einen Taub drauf, kein Fleckchen ist drauf. Oben noch ist ein Beleuchtungskörper, so ein Neon-Beleuchtungskörper eingebaut. Das ist jetzt weggenommen. Und in diese Vitrine rein soll jetzt dort der wunderbare Vogelkäfig kommen. Was ist das für ein Vogelkäfig?
Das ist ein sehr spezielles Objekt. Das ist im Prinzip eine Uhr kombiniert mit einem Automat. Das war sehr en vogue in dieser Zeit. Datiert wird um 1790 und in La Jante vorhergestellt. Es hat da drei Vögel drin und die Vögel bewegen sich dann. Das sind die Automaten.
Also ausgestopfte Vögel, muss man sagen.
Ja, die haben, im Inneren haben die Mechanik, wo die Bewegung macht.
Und dann würden sie natürlich auch pfeifen, nehme ich an.
Genau, also auch quasi wie eine kleine Orgel, ein Walzerwerk, wo das Geräusch macht von den Vögeln.
Jetzt ist es aber nicht so, dass ihr probiert, das ganze Kunstwerk Vogelkäfig mit Uhr und Spiel wieder zum Gehen zu bringen, sondern ihr probiert lediglich jetzt, den Vogelkäfig hier in die Vitrine zu stellen. Was ist denn so anspruchsvoll an dieser Arbeit?
Anspruchsvoll da ist, dass wir ein Objekt haben, das auf keinen Fall Erschütterungen bekommen oder Schläge bekommen. Und die Zugänglichkeit von dieser Vitrine, wie ich gesagt habe, ist nur über die Decke möglich. Das heisst, wir müssen mehrere Leute sein und wir müssen auf eine Art Podest, wo wir uns bereitgestellt haben, steigen. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein.
Also ich sehe, da sind zwei Leitern parat und das da scheint mir auch eine Art Podest zu sein. Da hat es auch überall Podest und überall hat es jetzt Leute in diesen Gummihändchen, wie ihr jetzt auch anhabt. Wollt ihr das jetzt gerade machen, live, oder ist das da ein bisschen aufwendigere Angelegenheit?
Nein, wir haben das angeschaut und besprochen, wie wir das machen wollen. Von dem her könnte man das gerade live machen.
Aber tut man nicht nervös jetzt?
Nein, nein.
Also wirklich nicht, da wollen wir dann nicht schuld sein. Also ihr seid doch so gut. Also, kann ich gleich mit euch reden oder ist das so 100% ja. Konzentration, dass es nicht mehr geht?
Ich muss jetzt auf das Podest aufsteigen. Ich kann schon kommentieren, was ich mache. Wenn das...
ja, also ich komme einfach auch mit. Also jetzt sind die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da schon auf die Leitern aufgegangen. Ich gehe jetzt auch da irgendwie auf das Podest auf, ohne. Oder störe ich euch jetzt da?
Nein, das ist gut.
Das ist gut. Also ich bleibe vielleicht so gerade in den Knien. Jetzt lüpfen sie dort die Beleuchtungsplatten weg von dieser Vitrine. Die anderen Mitarbeiter mit Gummihändchen. Ich bin der Einzige, der keine Händchen trägt. Ich darf einfach ums Gottes Willen nichts anlängen. Gell? Und jetzt lüpft der Herr Ledergerber den goldig, grossartig Vogelkäfig in die Vitrine ab. Ein paar Hänge erwarten schon und stützen.
Ja gut, also viel kann man da nicht sagen. Ja, wir sind jetzt gerade im heiklen Moment, wir hängen sie, aber das ist alles im grünen Bereich auf der sicheren Seite.
Ja, ich sehe, die machen das regelmässig, solche Sachen aufhängen. Das ist nicht das erste Mal. Jeder Griff ist eine Art wie eine Choreografie, die hier stimmt, bis ins letzte Detail, wo jetzt der Vogelkäfig an der entsprechenden Vorrichtung hängt und jetzt... Zack! Nein, nicht zack. Nein, schön fein. Schön fein. Jetzt der Deko zu wird mit diesen Beleuchtungskörpern, die ganz toll die Vögel und den Käfig beleuchten. Wie wichtig ist das, dass das richtige Licht ist, damit da nicht irgendwelche Schäden verursacht werden, Herr Ledergerber?
Das ist relativ wichtig, weil wir haben hier lichtempfindliche Materialien, die Vögel. Das sind richtige Vögel mit lichtempfindlichen Federn. Und man schaut, dass da der Lichtwert möglichst tief bleibt, also in einem Bereich, damit keine Schäden entstehen.
Jetzt ist das Werk vollbracht.
Jetzt sehen wir, dass es noch nicht schön in der Achse ausgerichtet ist.
Das hätte ich jetzt heute nicht gesehen, seht ihr.
Aber das werden wir noch in den Griff bekommen.
Ja, wie machen wir denn das? Jetzt hätte ich den Deko zu tun.
Man kann dann natürlich wieder anlupfen und entsprechend mit Aufhängung das ausrichten.
Also es kann sein, dass ihr das jetzt noch ein paar Mal machen, bis es wirklich so ist, wie ihr es wollt.
Schwierig war schon, wirklich das Objekt in die Vitrine reinzubringen. Jetzt müssen wir es noch leicht anheben und ausrichten.
Also der Lohn gehe ich jetzt geht vielleicht besser, wieder, wenn ich hier auch noch dazu knäule. Ich gehe jetzt hier wieder runter, steige runter und danke herzlich, dass ihr hier gerade eine Live-Demonstration gemacht habt bei uns hier im Treffpunkt auf dem Eis. Das Landesmuseum kann für seine Ausstellungen aus dem Fundus von über 820'000 ich muss sich das mal vorstellen, Objekt schöpfen. Für die neue Dauerausstellung Galeriesammlungen haben die Gestalter die Qual der Wahl gehabt. Was aus dieser Qual für eine Wahl entstanden ist, da können wir reinschauen, gerade anschliessend exklusiv auf unserem Rundgang durch das neu sanierte Landesmuseum. Tschüss zusammen hier und bis nachher.
I'm in love. Monday you can fall apart. Tuesday, Wednesday break my heart. Thursday doesn't even start. It's Friday, I'm in love. Saturday wait, and Sunday always comes too late. A Friday never hesitate. Tuesday, Wednesday, heart attack. Thursday, never looking back. It's Friday, I'm in love. Monday, you can hold your head. Tuesday, Wednesday, stay in bed. Thursday, watch the walls instead. It's Friday, I'm in love. Saturday, wait. And Sunday always comes too late. But Friday, never hesitate. Dressed up to the eyes, it's a wonderful surprise. You see your shoes and your spirits rise. Throwing out your frown, just smiling at the sound. Is as sleek as a shriek spinning round. Always take a big bite, sit you got to your side. To see you in the middle of the night. You can never get enough, enough of this stuff. It's Friday, I'm in love. I don't care if Monday's black. Tuesday, Wednesday, heart attack. Thursday, never looking back. It's Friday, I'm in love.
live aus dem Schweizerischen Landesmuseum Zürich, der Treffpunkt hier auf DRS1. Ganz exklusiv haben wir heute die Möglichkeit, in die neuen Ausstellungen vom Landesmuseum zu schauen. 5 Tage vor der grossen Wiedereröffnung am 1. August. Geht die Türen fürs Publikum auf mit einem Tag der offenen Tür. Jetzt bin ich unterwegs mit der Christine Keller. Sie ist Kuratorin von der Ausstellung Galerie Sammlungen. Und wir stehen jetzt hier vor einer Vitrine mit ganz Haufen verschiedenen faszinierenden Perlischuhen, wo wir jetzt gerade drauf zu sprechen kommen. Aber Frau Keller hat gesagt, weit über 820'000 Objekte habt ihr hier quasi in eurem Fundus zur Auswahl. Nach welchen Kriterien wird ihr hier überhaupt ausgesucht für eine Ausstellung?
Also bei 820'000 Objekten ist das natürlich schwierig. Also wir haben wirklich die Qual der Wahl gehabt, weil wir sehr viele spannende Sammlungsbereiche haben und tolle Objekte. Und die Kriterien, die ausschlaggebend waren, sind jetzt für diese Sammlungen sind etwa rund 20, die wir zeigen in der Galerie Sammlungen, sind einerseits unsere wichtigen, also international bedeutenden Sammlungen, national vor allem bedeutenden Sammlungen. Und dann haben wir natürlich auch darauf geschaut, was ist für ein Publikum spannend.
Zum Beispiel Schuhe.
Zum Beispiel Schuhe.
Und da sind wir jetzt vor diesen Schuhen. Also ich nehme an, das war der Grund. Ich habe das jetzt einfach selber so entschieden, dass das spannend ist für das Publikum. Ist ja sehr etwas Intimes, was wir alle an den Füßen tragen, jeden Tag.
Also das war sicher da mit der Grund. Und wie Sie gesagt haben, Schuhe und Kleider, vor allem auch Schuhe, hat so etwas Unmittelbares und auch etwas Intimes. Und wenn man ein paar Schuhe sieht, dann denkt man gerade sofort an Trägerin oder an Träger.
Sind denn dort Trägerinnen und Träger auch aufgelistet, wem denn die Schuhe gehören?
Zum Teil, also gerade bei diesem Beispiel, die spitzigen, sehr eleganten
Sommerschuhe, elegant.
Die haben durch Jean Paul Fielding gehört und sie hat sie getragen bei der Einweihung zum Botschaftsgebäude im Jahr 2000. Also eine Schuhe bei uns in der Sammlung hat auch immer eine Geschichte, die er mitbringt.
Ja, und wie kommen jetzt die Schuhe von der Jean Paul Fielding hierher?
Zum Teil fragen wir also Trägerinnen direkt an.
Die rufen dir an und sagen dir, ihr hättet so tolle Schuhe gehabt, wir hätten noch Lust, die auszustellen, oder wie geht das?
Ja, man tut sie zum Teil direkt anfragen, zum Teil werden wir auch angefragt, ob wir Interesse hätten an diesen Objekten, an diesen Schuhen. Und zum Teil sind es auch Familiennachlässe, die wir bekommen, wo einfach die Schuhe dann auch Bestandteil sind vom ganzen Bekleidungsnachlass.
Eben, wir haben natürlich auch ein bisschen ältere Modelle, weil es ist das älteste Modell, das ihr hier in der Ausstellung habt.
Also die ältesten, gehen wir vielleicht um eine Ecke bei dieser grossen Vitrine, die ältesten sind die sogenannten Kotschuhe hier von 1780.
Kotschuhe?
Kotschuhe, die sehen nicht aus wie Kotschuhe, sie sehen eher so wie elegante Damenschlüpfe aus, aber wie sie sehen, unten einen breiten, grossen Eisenring. Und so Schuhe hat man getragen, Sie müssen sich vorstellen, im Anfang 18. Jahrhundert, Ende 18. Jahrhundert sind die Strassen noch nicht gepflastert gewesen, also wenn es geregnet hat und matschig war, hat man, vor allem die Damen haben sie ihre feinen Stoff- und Seidenschuhe nicht schmutzig machen, also ist man in so Kotschuhe, sogenannte Kotschuhe, also, reingestiegen.
Man ist einfach etwa 5 cm oben der Oberfläche geschwebt.
Oder? Genau, und hat können mit diesen Eisenringen im Flutter rumtrampen.
Wegen diesem Kot. Das sieht aber dann gleich noch eben elegant aus. Etwas, wo der besonders stolz seid drauf, vielleicht noch, ein paar Schuhe.
Wo wir besonders stolz sind, haben wir extra für die neue Durausstellung angekauft. Das ist ein Frühlings-Sommermodell von Bali. Ein sehr stark Blumenmotiv, so in rosa Brauntönen.
Aber das sind steile.
Ich würde nicht wählen, wir müssen hier reinstehen, weil das ist ein Absatz von etwa 7 cm hoch, Platterschuhe, sehr elegant.
Das sieht anstrengend aus, allerdings.
Und ja. Wir sagen einfach, wir sammeln ja bis in Gegenwart und haben gesagt, das ist das aktuellste Modell, wir müssen zeigen in einer Ausstellung 2009.
Und sammeln heisst bei euch effektiv auch mal etwas kaufen?
Ja, sicher, eben da sind wir, also meine Kollegin, Textilkuratorin Sigrid Palmert, ist ins Geschäft von Bali und hat die paar Schuhe gekauft. Es gibt auch andere Beispiele, wo wir, wie gesagt, aus Familiennachlass bekommen. Oder zum Beispiel die Tiger Finkli, die kennt man ja auch heute noch. Man denkt nicht, dass die von 1939 sind. Und die hat ihren Neffen hat die Tiger Finkli getragen.
Also jedes Paar Schuhe, das hier ausgestellt wird, und es hat noch viele, die man hier stundenlang jetzt, durchnehmen könnte, hat natürlich eine Geschichte. Marcel Meyer vom Mystery Park, der heute Morgen auch hier mit mir zusammen durch die Ausstellung geht. Wie wirkt das jetzt für euch? Auch spannend mit diesen Geschichten? Oder ist das für euch jetzt zu steril?
Nein, ich glaube, die Geschichten, die Persönlichkeiten daran machen es spannend, oder? Und nachher in der Fülle sieht man, wow, was hat es gegeben, was kommt zurück, ist ein Retro-Trend. Natürlich würden wir jetzt sagen, jetzt brauchen wir noch einen Schuhmacher, der das Ganze macht. Und wenn möglich, sollte der Besucher auch noch die Schuhe machen können, dass noch viel mehr Respekt bekommen, wie schwierig das ist. Also ich
würde am liebsten jetzt hier die höheren Schuhe probieren, oder?
Probieren, mal den Bruce Walk machen, aber nachher sicher können selber nachbauen, das ist wichtig.
Frau Keller, ich schlage vor, wir gehen noch eine Vitrine weiter. Das ist nämlich so eine Art Catwalk, wie bei den Modeshowen, wo hier aufgebaut worden ist, und hinter diesen Vitrinen auf dem Catwalk hat es wunderschöne Kostüme ausgestellt. Mehr dazu gerade nachher.
Ich bin erwacht heute Morgen und habe gerade den Sonnenuntergang gesehen. Ich kann nicht sagen, ob ich 26 Stunden lang bin. Aber im Wasser bin ich gesessen, wo die Sterne nur fließt. Ich hab den Regenbogen geklippt, gesehen, wo alle Luftschiffe grüßt. Und ich komme vorbei, zum checken, in welchem Zustand es mein Zustand kann sein. Ich komme nur vorbei, zum checken, in welchem Zustand es mein Zustand kann sein. Ich kann es nicht richtig beschreiben, aber mir ist plötzlich alles verrutscht. Ich habe die heilige Rhythmus aufgespürt und einen Schluck vom ewigen Äther verwünscht. Ich bin mit Flügeln an den Sohlen über die Milchstrasse gelaufen und ich habe die Lucy und den Hirsch und den grossweißen Hase getroffen. Und ich komme vorbei zum Checken, in welchem Zustand es mein Zustand kann sein. Ich komme nur vorbei zum Checken, in welchem Zustand es mein Zustand kann sein. Ich hab keine Ahnung, was das war, woher das es ist gekommen. Ob es am Käse oder am Brot liegt oder an meinem Schlangenledergurt. Ich komme nur mehr vorbei, zum checken, in welchem Zustand es mein Zustand kann sein. Zustand ist mein Zustand, kann sie. Ich komme noch
Und da sind wir wieder live aus dem Landesmuseum Zürich, der Treffpunkt auf dem Eis. Und ich bin mit der Frau Keller eine Station weitergegangen. Von den Schuhen sind wir jetzt bei der Bekleidung. Natürlich auch ein ganz wichtiger Teil von unserem Alltag. Wir tun uns mit unseren Kleidern ja auch so einkleiden, dass wir einen Ausdruck abgeben für die Aussenwelt. Ein Catwalk, wie an einer Modeshow, ist hier aufgebaut worden. Und hinter den Vitrinen, die schön beleuchtet ist, sind jetzt hier die verschiedensten Kostüme, Kleider ausgestellt. Christine Keller, wir sind hier jetzt beim allerältesten Stück. Wenn wir jetzt hier mal ein bisschen chronologisch durchgehen, was ist das für ein Kleid?
Also der Älteste hat eine ganz lustige, irgendwie lustige Geschichte. Das ist die Bekleidung vom Rittmeister Christoph Schmelz. Und der ist ermordet worden, kann man sagen. Und unter der Kirche von Elg im Kanton Zürich begraben worden, etwa und ein paar Meter hohe Schutzschicht. Und dank dieser Schutzschicht ist seine Bekleidung so gut erhalten. Man sieht hier, er hat einen braunen Wams, also so eine Jacket an, dann Pumphose. Was ganz speziell ist, sind die dicken braunen Wollstrümpfe, schwere Schuhe und dann noch ein Samtkäppchen. Und normalerweise würden Kleider, ich meine, er ist etwa 200-300 Jahre unter der Erde gelegen, stammt von 1640, würden die Kleider natürlich nicht mehr existieren, das wäre verrottet und zerfallen. Aber dank diesen Umständen ist er so gut erhalten geblieben.
Wie kommen die denn nachher zu einem so einem Stück?
Wo man die Kirche saniert hat und ausgegraben hat, hat man das Kleid oder die Tote quasi noch gefunden. Und dort schon befunden, das ist eigentlich ein Kleidungsstück, das am besten im Landesmuseum in Zürich aufbewahrt ist.
Und siehe da, da ist es im ganz neuen Licht. Eigentlich würden die Kotschuhe noch passen dazu, wenn ich mir das gerade so überlege. Gehen wir jetzt hier mal einst in der Zeit ein bisschen führend sein. Und zwar machen wir einen Sprung, wenn wir gerade zum jüngsten Modell gehen.
Ja, das wäre sicher am besten, weil der Älteste, das war auch die Idee gewesen, der Älteste, eben wir nennen ihn der Tote von Elk, führt hier eine ganze Modeschau, eine Parade an über alle Jahrhunderte, 18. 19. Jahrhundert, für ins 20. Jahrhundert.
Wunderbare Roben und Stoffe.
Bis zum Jüngsten aus dem Jahr 2002. Und das ist...
Wir tun sie jünger, dass es wird, desto weniger Stoff hat.
Ja, aber farbiger, schauen Sie, dass ja, Zitronen nein, geben.
Extrem farbig.
Von 60er-Jahr Hosenkleid. Und jetzt eben zum Jüngsten, es ist eben auch sehr ein schöner Gegensatz. Also der Rittmeister ist ja Oberschicht gewesen vom Land, denkt man nicht, wenn man seine Schuhe anschaut, dass das eine Oberschicht ist. Sehr funktionale Kleidung. Und jetzt das jüngste Kleid, das wir hier zeigen, ist ein sogenanntes Federkleid, das wir im Hof auch an einer Modeschau gezeigt haben, anlässlich von der Street Parade im Jahr 2002.
Das sieht sehr, sehr technisch aus. Oder?
Genau, das wollen wir eben auch zeigen mit dem Gegensatz. Es ist technisch und die Federn, die so leicht rosa, grün und blau sind in allen Schattierungen, sind aus Plastik. Und oben der Reif ist aus Metall. Also es ist wahrscheinlich nicht sehr angenehm, so ein Kleid zu tragen. Man kann sich auch hier fragen, inwiefern ist jetzt das noch ein Kleidungsstück oder Design, Kunstobjekt, Kunstwerk. Und wie gesagt, das Kleid haben wir gezeigt an einer Modeschau. Wir haben dann auch die Gewinner, also die Siegerbekleidung, Kleidungsstück in unsere Sammlung aufgenommen.
Wichtig auch hier, wie bei den Schuhen, jedes Kleidungsstück, sei es noch so einfach oder noch so glamourös, hat seine Geschichte, die man hier in wenigen Worten lesen und nachdenken und sich reinspüren kann. Das letzte Mal komme ich noch eins zu Marcel Meyer vom Mystery Park, wo die beiden Ausstellungen heute Morgen noch ein bisschen mit seinen kommerziell ausgerichteten Augen anschaut. Jetzt hier die Modeshow hier auf dem Catwalk. Was sagen Sie dazu, eure Stellungnahme?
Also auch da sind wunderschöne Einzelexemplare, wunderschön aufgemacht. Da gibt es überhaupt nichts zu sagen. Natürlich würden wir noch 200 Kostüme für die Kinder anlegen, dass sie sich verkleiden können, Kleider machen, Leute, dass sie spielen mit dieser Kleidung. Aber so wie das da präsentiert, natürlich wunderschön.
Das ist jetzt kein Thema, dass man selber sich noch ein bisschen verkleiden könnte oder so. Ihr hättet ja genug so Objekte.
Ja, mit Original ist es immer schwierig. Garten hätten wir dann unsere Konservatoren sofort zur Stelle. Aber man kann, also wir machen das auch bei unserem Vermittlungsprogramm. Es gibt natürlich Sonntagsveranstaltungen, wo man sehr aktiv auch mit Objekten zusammenschafft, also schafft und gerade familienfreundliche Veranstaltungen anbietet. Wenn wir dort den Platz hätten, wir haben ja wenig Platz, auch wenn das Landesmuseum relativ gross ist, würden wir das selbstverständlich auch gerade vor Ort anbieten.
Christine Keller, vielen herzlichen Dank, dass wir hier reinschauen durften. Es gibt natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Themen. Wir haben hier zwei rausgepickt. Wir waren jetzt beim Anlegen, bei den Schuhen und bei den Kleidern. Aber das ist die Ausstellung mit den Sammlungen, die gehen noch ganz weit, ganz viele Themen.
Am 1. August kann man alle Sammlungsbereiche hier unten anschauen. Von Möbel, historische Fotografie, Skulpturen, Altargemälde und bis zu den Kleidern.
Am 1. August, also Tag der offenen Tür hier im Landesmuseum Zürich. Was ist eigentlich genau der Auftrag von diesem Landesmuseum und wie haben sich die Ausstellungen hier im Verlauf der Jahre verändert? Darüber reden wir noch in einem letzten Teil in wenigen Minuten hier im Treffpunkt auf dem Eis.
Tell you it's gonna rain, it's gonna rain. You better get ready and bear this in mind. God should know the rainbow's sign. It won't be water, but fighter next time. Way on back in the Bible days, Noah told the people it's gonna rain. But when he told them, they paid him no mind. And when it happened, they were left behind. I tell you, it's gonna rain, it's gonna rain. You better get ready and bear this in mind. God shall know the rainbow sign. It won't be water, but by the next time. They tell me when the water began to pour, they knocked on the window, they knocked on the door. They didn't know exactly what to do. You don't want this to happen to you.
No, no, no.
It's gonna rain, it's gonna rain. You better get ready and bear this in mind. God shall know the rainbow sign. It won't be water, but by the next time. It's gonna rain.
It's gonna rain.
It's gonna rain.
It's gonna rain.
You better get ready.
Get ready.
And bear this in mind.
Mm-hmm.
God shall know the rainbow sign. It won't be water, but by the next time. Noah said, I'm sorry, my friend. God's got the key, and you can't get in. If something don't happen to the hearts of men, the same thing is gonna happen again.
Oh yeah,
it's gonna rain, it's gonna rain. You better get ready and bear this in mind. God shall know the rainbow sign. It won't be water, but by the next time. It won't be water,
water,
but by the next time. It won't be water, but by the next time.
Je rêve de toi en
Das heisst Treffpunkt live vom Schweizerischen Landesmuseum Zürich. Ich bin jetzt in der Säulenhalle, wo auch ganz neue Dimensionen vorkommen, jetzt nach der Sanierung, nach der Renovation. Da sieht man wunderbare Betontili, wo ganz speziellen Charakter gibt an dieser Ausstellung. Wir sind immer noch in dieser Ausstellung von den Sammlungen. Und ich möchte jetzt hier noch ein bisschen genauer nachfragen, was genau eigentlich der Auftrag ist von diesem Landesmuseum. Und darüber rede ich jetzt mit dem Kurator Dr. François De Capitani. Herr De Capitani, was ist genau der Auftrag vom Landesmuseum?
Der Auftrag vom Landesmuseum ist eigentlich, die materielle Kultur von der Schweiz zu sammeln und mit dem darstellen. Also wie es geheißen hat in der Botschaft von 1889, das grosse Bilderbuch der Schweizer Geschichte.
Also du hast dich eigentlich an diesem Auftrag nicht viel verändert seitdem?
Nein, also der Grundauftrag bleibt sicher der gleiche. Sammeln von der materiellen Kultur, vom materiellen Erbe und darstellen von der Geschichte vom Land.
Aber eben die Formen von der Ausstellungen haben sich natürlich stark verändert in den letzten Jahren.
Ja, unbedingt. Also vor 100 Jahren hat man natürlich auch noch eine ganz klare Vorstellung gehabt von der Geschichte. Zuerst ist die Urgeschichte, das ist sehr zurückgehalten, gezeigt worden. Und dann ist man dann eigentlich in die eigentliche Kulturgeschichte, was man dann unter Kultur verstanden hat, ist nicht das Gleiche wie heute, wo man dann eigentlich rekonstruiert hat. Man hat die historischen Zimmer, hat man Lebenswelten inszeniert, atmosphärisch. Und das ist im Prinzip etwas, was heute nicht mehr im gleichen Ausmaß klappt. Heute ist das Medium von Rekonstruktion der Film. Und das Museum hat natürlich andere Möglichkeiten heute mit der Darstellung.
Aber sagt, ist es heute eurer Meinung nach anspruchsvoller, eine Ausstellung zu machen, als noch vor ein paar Jahrzehnten? Heute, wo wir alle dermassen auch Showbusiness und Unterhaltungsindustrie gewohnt sind?
Ich glaube es nicht. Also die Klage ist jetzt auch schon 100-jährig, dass man immer sagt, ja, das Museum muss sich eben behaupten gegen andere Medien. Es ist ein eigenes Medium, das seine Stärken hat, das man ihm nicht nehmen kann. Weil das Objekt ist wirklich dabei gewesen. Also, ist nicht, wie Blick war dabei, kann man sagen, das Objekt war dabei. Und das gibt dem natürlich eine ganz andere Ausstrahlung.
Das heutige Landesmuseum, wenn ich das jetzt heute Morgen konnte anschauen, ist eigentlich fast ausnahmslos abdunkelt. Es ist dunkel wie in einer Kuh, damit nämlich jetzt mal die Exponate künstlich schön ausgeleuchtet werden können. Hier hat es jetzt ein bisschen Licht, das reinkommt durch die Fenster. Das hat ja eigentlich Fenster. Hat das noch andere Gründe, dass alles abdunkelt wird?
Ja, das hat einen ganz klaren Grund, dass sehr viele Objekte sehr lichtempfindlich sind. Gerade alles, was farbig ist mit Naturfarben, wenn man die am Tageslicht lässt, nach ein paar Jahrzehnten haben sie die Farbe verloren.
Hat man das denn früher auch schon so gemacht, dass man die vielen, vielen Fenster, die nun mal das Landesmuseum hat, alle abdunkelt hat?
Ja, man hat einfach von 1910 an immer mehr angefangen abdunkeln, weil man gemerkt hat, dass Gegenstände kaputt gehen. Man hat dann auch gesehen, dass zum Beispiel ganze Gegenstandsgruppen nicht mehr ausgestellt werden können. Lang hat man in der Waffenhalle natürlich wunderbare Bilder gemacht mit Fahnen. Und die hat man als erstes eigentlich schon einfach schleichend müssen abmontieren, weil sie Schaden davon getragen haben. Darum eben sind heute Museen eigentlich feister im künstlichen Licht. Man merkt dann auch nicht, wie wenig Licht man eigentlich auf die Gegenstände tut.
Es braucht nur ganz wenig, nämlich, wenn man in einem dunklen Raum ist. Das ist natürlich die Voraussetzung, damit das auch klappt. Herr De Capitani, was mir jetzt heute Morgen auch ins Auge gefallen ist, was mir aufgefallen ist, es hat nicht überall jetzt in diesen Ausstellungen halbe Bücher, die man muss lesen muss. Das Wort ist nicht mehr so von grosser Wichtigkeit, hat es mir gedacht. Klar, das richtige Wort schon, aber man hat es reduziert. Auch eine Tendenz.
Das ist sicher eine richtige Tendenz. Man hat also, am Anfang, wo das Museum eröffnet wurde, hat es eigentlich gar keine Texte gehabt. Man ist höchstens mit einem Katalog durchgelaufen, damit nicht Etiketten den Eindruck stören. Und nachher kommt eigentlich die wortgewaltige Museologie so in den 70er Jahren vom 20. Jahrhundert. Und das hat sich nachher rasch herausgestellt, dass das langsam nicht mehr funktioniert.
Hätte heute das Wort ausgedient?
Überhaupt nicht, aber man weiss, wie man anders schreiben muss. Man kann nicht mehr ganze Romane schreiben, weil die werden nicht gelesen. Und darum hat man noch ganz eine neue Technik vom Schreiben, die dann auch weniger auffällt.
Und wie wichtig ist die visuelle Orientierung?
Die visuelle Orientierung ist im Landesmuseum sehr wichtig, weil es ein verwinkeltes Haus ist. Es ist also nicht etwas, wo man sich ohne weiteres zurechtfindet. Und von dort her ist natürlich die Besucherführung heute ich habe in solchen Gebäuden sehr wichtig.
Und visuell müssen eben auch Geschichten erzählt werden, damit das allenfalls auch Leute, die aus einem anderen Kulturkreis und von anderen Sprachen können, verstehen. Jetzt ist ja aber das so, dass ein Thema, wo möglicherweise, wenn ich da jetzt an die Flüchtlingsproblematik während der Kriege zurückdenke, wo wir heute Morgen gesehen haben, ein Thema muss extrem reduziert werden. Wie geht man die Reduktion von einem komplexen Thema an? Wie gefährlich ist es, dass man da durch Vereinfachung vielleicht auch nicht noch eine Verfälschung macht?
Das ist, glaube ich, in der Geschichte in jedem Medium das Gleiche. Man kann nicht immer alles sagen, ob man einen Vortrag macht, einen Film oder eine Ausstellung. Man muss eigentlich schauen, dass man visuell einsteigen kann mit einem Gegenstand, einem Bild, das einen fasziniert. Und dann muss man halt können vereinfachen, was nicht heisst, dass man das muss, dass das dann falsch ist.
Aber ich gehe davon aus, dass das hier sehr, sehr sorgfältig auch betrieben wird, das Vereinfachen. Also wenn jemand davon vereinfachen will, gibt es sicher ein ganzes Gremium, das das auch noch einmal anschaut, ob jetzt das so korrekt ist.
Ja, ich glaube, das lernt man im Geschichtsstudium, wie man komplizierte Sachen einfach darstellt. Das ist eine Grundbedingung, für als Historiker können zu arbeiten.
Ich möchte mich herzlich bedanken, Dr. François De Capitani, für das Gespräch und wünsche euch auch einen guten 1. August. Und das nicht jetzt im Sinn nur für den Nationalfeiertag, wo ihr hoffentlich auch eine Rakete auflassen könnt, aber vor allem auch für den Tag der offenen Tür, der hier wird stattfinden im Landesmuseum Zürich. Danke, dass wir hier schon mal reinschauen durften in die frisch sanierten Räumlichkeiten und in die beiden neuen Tourausstellungen. Das war der Treffpunkt gewesen, live vom Landesmuseum.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.